ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Elektroautos, Solarpaneele auf dem Dach, der Streit um Windräder. Seit Jahren sind das die Dauerthemen, wenn es darum geht, wie Deutschland oder eben letztlich die Welt klimaneutral werden kann. Noch gar nicht so lange dagegen wird über Wasserstoff diskutiert. Wasserstoff, da heißt es zwar auch, super wichtig für Energie ohne Treibhausgase. Und die Bundesregierung hat ja auch extra eine Wasserstoffstrategie. Aber so richtig greifbar ist das alles noch nicht. Hallo, ich bin Birgit Magira und wir machen es mal konkret. Wasserstoff ist deshalb so toll, weil man ihn recht einfach bekommt, indem man mit Strom Wasser aufspaltet in Sauerstoff und Wasserstoff. Und wenn man dafür grünen Strom, also Solar- oder Windstrom benutzt, hat man klimaverträglichen grünen Wasserstoff. Schwierig wird's dann aber beim Lagern und Transportieren. Dafür braucht man eigentlich sehr große und schwere Behälter, ziemlich aufwendig. Nächste Idee? Man packt den Wasserstoff in eine sogenannte Trägersubstanz. In Erlangen wird dazu intensiv geforscht.
Zwei große Kunststofftanks stehen in einer Werkshalle in Erlangen-Bruck auf Paletten. Durch das helle Plastik schimmert Flüssigkeit. In dem einen Tank eine gelblich helle, im anderen eine relativ klare. LOHC wird der Stoff genannt. Das steht für Liquid Organic Hydrogen Carrier, also flüssiger organischer Wasserstoffträger.
Wissen Sie jetzt ganz schön, wie einfach das ist, LOHC zu lagern? Ein Kunststofftank mit einem Gitter außenrum und eine Wanne drunter, wenn Öl ausläuft. That's it.
Beschreibt Andreas Lehmann von Hydrogenious Technologies in Erlangen. Chemisch betrachtet ist die Flüssigkeit ein Benzyltoluol, eine organische Verbindung, die durch chemische Reaktion Wasserstoff aufnehmen und wieder abgeben kann.
Hier, das ist so gelblich, das ist das unbeladene Öl. Hier sieht man, es ist durchsichtig, das beladene. Kein Unterschied in Sachen Lagerung. Das Molekül, dadurch, dass Wasserstoff sich hinbindet, knickt sich das anders und dann sieht es optisch einfach anders aus.
Auch mit Wasserstoff beladen ist das Öl schwer entflammbar und nicht explosiv. Die Flüssigkeit kann bei normalen Umgebungsbedingungen wie Diesel gelagert und transportiert werden, etwa in Tankern, Pipelines und so weiter. In zwei schiffscontainergroßen Versuchsanlagen in der Halle in Erlangen wird die Flüssigkeit mit Wasserstoff be- und entladen. Im einen fließt das leere Öl in einer Wasserstoffatmosphäre über einen Katalysator und kommt quasi vollgetankt auf der anderen Seite wieder heraus. In den Rohren und Leitungen des zweiten Containers gibt die Flüssigkeit den Wasserstoff wieder ab.
Da wird dann praktisch das Trägeröl wieder getrennt vom Wasserstoff. Wasserstoff wird verwendet und das Trägeröl kann wiederverwendet werden. Das ist der zweite große Vorteil neben Wiederverwendung von existierender Infrastruktur, dass ich einfach das komplette Recycling des Trägerstoffs habe und den einfach wieder benutzen kann. Also eigentlich wie eine Pfandflasche.
1 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde kann die kleine Versuchsanlage in Erlangen am Tag einlagern und wieder freisetzen, abhängig auch vom Strom, den die hauseigene Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt. Ein Wasserstoffauto kommt mit 1 Kilo etwa 100 Kilometer weit und tatsächlich wird eine wenige Kilometer entfernte Wasserstofftankstelle in Erlangen so schon versorgt. Allerdings ist der Wasserstoff chemisch so sicher in dem Öl eingelagert, dass er nur mit Energieeinsatz wieder aus der Pfandflasche, also dem Öl, herausgelöst werden kann. Chemiker sprechen von Wandlungsverlusten. Sie sind quasi die Schattenseite bei chemischen Umwandlungen und werden den Wasserstofftechnologien oft als Nachteil angelastet. Dem reinen Effizienzgedanken stellen Forscher hier aber die Kosten gegenüber. Peter Wasserscheid, Professor für chemische Reaktionstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorstand des Zentrums Wasserstoff Bayern, argumentiert:
Man darf nicht vergessen, dass der Wasserstoff es mir erlaubt, Energie von einem anderen Ort, wo sie sehr günstig war, oder aus einer anderen Zeit, wo sie im Überschuss vorhanden war, sozusagen bereitzustellen an einem Ort oder in einer Zeit, wo Mangel ist. Ja? Und damit ist dieser klassische Effizienzgedanke aus den fossilen Energien, dieser klassische Effizienzgedanke gilt eigentlich in der erneuerbaren Welt nicht mehr so ohne weiteres.
Sagt der Professor, der auch Direktor am Forschungszentrum Jülich ist.
Bedarfsgerechte Versorgung, die kostengünstig ist und nachhaltig. Das ist eigentlich das Ziel. Und die chemische Energiespeicherung und auch die LOC-Technologie kann sozusagen mit ihrer bedarfsgerechten Bereitstellung und mit ihren niedrigen Kostenpunkten, weil eben die Energie sehr günstig eingespeichert worden ist.
Genauso wie bei den fossilen Energieträgern Benzin, Diesel, Öl, Kerosin und Co. parallel existieren, werden bei den Wasserstofftechnologien Trägersubstanzen wie Ammoniak, E-Methan und LOHC zum Einsatz kommen, ist Wasserscheid überzeugt. Die einfache Handhabung macht LOHC etwa für die Energieversorgung von Krankenhäusern interessant. Erste Versuche dazu laufen in Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Aber auch Binnenschiffe, Züge und Landforstmaschinen könnten mit entsprechender Technik an Bord mit Wasserstoff aus LOHC betrieben werden, beschreibt Wasserscheid. Auch bei Hydrogenious in Erlangen denkt man in diese Richtung. Tankschiffe könnten mit beladenem LOHC an Bord grünen Wasserstoff nach Europa bringen und selbst unterwegs klimaneutral mit Wasserstoff aus dem Trägeröl fahren. In der Werkshalle von Hydrogenious in Erlangen wird dafür der Grundstein zur kommerziellen Nutzung gelegt. Schon jetzt zeigt sich für Andreas Lehmann:
Gerade der Kern der Anlage, wenn es um den Reaktor geht und diese Dinge sowohl auf Speicherseite als auch auf Freisetzungsseite, lassen sich sehr stark standardisieren und dann auch in Serie fertigen.
Der Rest ist individuelle Maßanfertigung nach den Gegebenheiten vor Ort. Auf die Versuchs- und Testanlagen in der Erlanger Werkshalle jedenfalls sollen bald schon große Multitonnenanlagen folgen, die mehrere Tonnen Wasserstoff am Tag einlagern und freisetzen können. Sie könnten ein wichtiger Baustein in der deutschen Wasserstoffstrategie sein, auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Wie kommt der Wasserstoff von dort, wo er erzeugt wird, dorthin, wo er gebraucht wird? Inga Pflug mit einem Beispiel für sogenannte LOHC aus Erlangen. Und Regina Palkowitz kann dazu viel ergänzen. Sie ist Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft des Forschungszentrums Jülich und sie hat auch eine Professur an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Ich würde gerne noch mal weiter vorn einsteigen, weil Sonnenenergie, Wind, Wasserkraft, dass das die Energiequellen sind, die wir unbedingt brauchen, völlig klar. Aber der Energieträger Wasserstoff? Wasserstoff hat sogar eine Schlüsselfunktion, sagt die Bundesregierung. Warum, Frau Palkowitz?
Strom selbst lässt sich ganz schlecht zwischenspeichern. Da haben wir keine guten Technologien für. Chemische Energiespeicher wie Wasserstoff insbesondere sind da im Prinzip in so einer Sonderrolle. Man könnte jetzt also die grünen Elektronen aus den erneuerbaren Energien nehmen und eine Wasserelektrolyse machen.
Das heißt, ich nehme den überflüssigen grünen Strom und benutze den, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Und dann habe ich Wasserstoff, richtig?
So wird man es technisch machen, wobei ich mich mit dem Begriff überflüssiger grüner Strom immer sehr schwer tue. Weil überflüssig ist es natürlich überhaupt nicht. Es ist nur manchmal nicht zum richtigen Zeitpunkt da. Ja. Aber zu einem anderen Zeitpunkt brauchen wir es ganz dringend. Wir können es uns also nicht leisten, es einfach nicht zu benutzen. Mhm. Und deshalb sollten wir es genauso wie gerade beschrieben für die Wasserspaltung benutzen und dann Wasserstoff und Sauerstoff herstellen. Und der Wasserstoff ist ein ganz toller Energieträger.
Wie weit ist man denn tatsächlich schon in Anwendung, in Nutzung? Es heißt, für Industrie, für den Verkehrssektor wäre Wasserstoff ganz prima. Von der Stahlindustrie ist konkret immer wieder die Rede. Wird dort bereits Wasserstoff genutzt?
Also Wasserstoffproduktion mit Elektrolyseuren, dafür gibt es Technologien, wobei die auch noch nicht an allen Stellen dem, was wir unter einem völlig nachhaltigen Prozess verstehen, entsprechen. Also da brauchen wir auf jeden Fall viel weitere Entwicklung, um die Technologie günstiger zu machen, um die Technologie auch zum Beispiel edelmetallärmer zu machen oder vielleicht auch ganz von Edelmetallen in diesen Technologien wegzukommen. Das sind sicherlich heiße Themen, neue Membranmaterialien, Skalierung. Also da gibt's immer was zu tun, aber das kennt man ja aus jeder Technologie. Ja? Wir fahren ja auch nicht mehr die gleichen Automobile wie vor 100 Jahren. Wir haben auch nicht mehr die gleichen Mobiltelefone wie vor 5 Jahren.
Mhm. Aber habe ich Sie richtig verstanden? Da muss noch viel an Entwicklung passieren, bis man den wirklich so toll nutzen kann.
Man kann im Prinzip sich jetzt einen Elektrolyseur bestellen. Der wird geliefert und der liefert einem dann Wasserstoff. Das ist kein Problem. Aber es gibt viele technologische Hürden, die es im Prinzip ja noch viel schöner machen würden.
Wie sieht es denn zum Beispiel mit Wasserstoffautos aus oder überhaupt mit anderen Verkehrsmitteln? Wo überall ist es schon in der Anwendung?
Also in Automobilen kann Wasserstoff im Prinzip eingesetzt werden. Da gibt es kommerziell verfügbare Autos. Also wenn jemand möchte, kann er sich jetzt und heute ein Wasserstoffauto kaufen. Es gibt nicht viele Modelle tatsächlich. Also es ist nicht so, dass schon alle Automobilunternehmen auf diesen Bereich draufgesprungen sind. Ja, wir sehen das ja auf den Straßen, dass viel Elektromobilität unterwegs ist. Aber das Wasserstoffauto ist eine echte Alternative. Ja, dann tankt man wirklich an einer Wasserstofftankstelle, tankt man in dem Falle Druckwasserstoff. Dann fährt man mit so einem Automobil und die Energie, die entsteht nicht durch die Verbrennung. Ne, jetzt fahren wir immer Verbrennungskraftmaschinen, also ein heutiges Diesel- oder Benzinauto, da werden Diesel und Benzin verbrannt. In den Wasserstoffautomobilen hat man eine Brennstoffzelle, die natürlich chemisch formal auch Wasserstoff verbrennt, aber praktisch bei niedrigen Temperaturen. Und dann stellt man wieder Energie aus dem Wasserstoff her, also Strom dann in dem Falle und keine thermische Energie, keine Wärmeenergie.
Aber wenn wir sagen, wir brauchen eine Wasserstofftankstelle oder anders, an einem Ort wird der Wasserstoff hergestellt, an vielen anderen brauchen wir ihn. Wie wird er transportiert? Wie kann man ihn verteilen? Welche Infrastruktur benötigen wir?
Also man kann sicherlich eine zentrale Infrastruktur sich vorstellen, wie wir es heute fürs Erdgasnetz kennen, so Hauptverteilertrassen. Das könnte man machen, das wird ja auch intensiv diskutiert. Es soll ein sogenanntes Kernnetz für Wasserstoff geben, das den Wasserstoff erstmal grob in die verschiedenen Regionen bewegen kann. Aber dann haben Sie völlig recht, viele Nutzer, das heißt, man wird immer noch einen effizienten Transport zu den einzelnen Bedarfsstellen geben. Und da bieten sich insbesondere Wasserstoffträger an. Davon gibt es wieder verschiedene, sowas wie eine chemische Batterie. Das sind diese LOHCs, wo man einfach Wasserstoff reinspeichert und auch wieder rausholen kann. Und der chemische Speicher verändert sich nicht.
So wie es vorhin gerade in Erlangen geschildert wurde, diese Versuchsstelle mit dem Trägeröl, ne?
Genau. Das sind diese LOHCs, die, ich würde es als chemische Batterie tatsächlich bezeichnen. Dann kann man sich gut vorstellen, dass immer noch etwas überbleibt. In das kann man Wasserstoff reinpacken und ihn auch wieder rausholen. Und das Ganze ist im Prinzip handhabbar wie unsere heutigen Diesel- oder Heizöl- oder Benzinprodukte. Dann gibt es aber noch ein paar andere, die auch ganz heiß diskutiert werden. Und dann hört man insbesondere immer Methanol und Ammoniak. Das sind so die Trägermoleküle, die auch sehr stark diskutiert werden. Und wenn man dann mal schaut, Ammoniak, chemisch NH3, also ein Stickstoff und drei Wasserstoffatome in einem Molekül zusammen, das ist jetzt schon eine ganz wichtige Substanz. Ja? Auf der beruht im Prinzip unsere Düngemittelproduktion. Und ohne Ammoniak könnten wir die Welt gar nicht ernähren. Und deshalb haben wir sowieso schon ein riesiges technologisches Know-how, wie man Ammoniak herstellt. Nachteil heute ist nur, dass der Wasserstoff, den wir zur Ammoniakherstellung benutzen, der kommt aus fossilen Ressourcen, aus dem Erdgas. Das heißt, das Ammoniak, was heute benutzt wird, das bringt einen riesigen CO2-Fußabdruck mit. Wenn wir das jetzt umstellen würden auf grünen Wasserstoff, dann wäre Ammoniak eine hervorragende Substanz, die einmal vielfältige Anwendungen in der chemischen Industrie hat und damit auch viele andere Sektoren im Prinzip grüner machen würde. Und zum anderen ist es ein schönes Molekül, auch um Wasserstoff von A nach B zu bringen, weil wir uns mit Transport und Logistik einfach schon sehr gut auskennen und die Herstellung auch gut beherrschen. Technologisch ist es aber so, dass wir das wieder Wasserstoff freisetzen aus dem Ammoniak noch nicht gut beherrschen. Das wäre hier praktisch der Entwicklungsbereich.
Und da ist dann auch jeweils viel Verlust. Also ich höre raus, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstehe. Es gibt viele Ideen und Ansätze und jede einzelne hat auch ihre Vorteile, aber auch noch Nachteile, die noch bis zum Ende gedacht werden müssen oder korrigiert werden müssen.
Die beste Methode ist natürlich immer, den grünen Strom sofort zu benutzen. Aber wenn es gerade keine sinnvolle Anwendung dafür gibt und er nicht auch für längere Zeit gespeichert werden kann, dann sind chemische Energiespeicher einfach die bessere Methode, um ihn lagerfähig und transportfähig zu machen. Und dann ist wieder die Frage, okay, ist der Wasserstoff dann direkt verteilungsfähig und anwendbar wieder in einem sinnvollen Umfeld? Oder habe ich einen Standort, an dem sehr gut grüne Energie hergestellt werden kann, aber gar nicht die großen Abnehmer sitzen und muss ich vielleicht von da den grünen Strom verpackt als Wasserstoff oder vielleicht auch verpackt weiter als Energieträger, der Wasserstoff enthält, über die Weltmeere bewegen, um ihn an den Ort zu bringen, wo der Energiebedarf herrscht.
Von der Bedarfsprognose her heißt es, für 2030, da müsste ungefähr die Hälfte oder sogar noch mehr des Wasserstoffs, den wir hier dann brauchen, aus dem Ausland kommen. Und da sind wir genau beim Thema, ne? Wo kommt der her? Und wie ist die Marktsituation? Wie ist da der Wettbewerb?
Also die deutsche Politik reist ja um die Welt und versucht, Verträge auszuhandeln mit energiereichen Ländern, die im Prinzip für uns solche Produktionen übernehmen könnten, die uns praktisch grüne Energie verpackt in Wasserstoff oder Wasserstoffspeichermolekülen liefern können. Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn man ein möglichst breit gefächertes Versorgungssystem etabliert. Das haben wir heute. Wir haben ja einen Strommarkt, in dem Strom gehandelt wird. Standorte wie Südeuropa, in denen viel Sonne vorhanden ist, oder Nordeuropa, Standorte mit viel Windenergie, sind sicherlich dafür prädestiniert. Ich denke, es wird aber einen Mix geben, auch mit weltweiten Exportstandorten, die sich auf solche Technologien vielleicht sogar mittelfristig spezialisieren und dann als neue Energiezulieferer agieren.
Sagt Regina Palkowitz. Sie ist Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft des Forschungszentrums Jülich und sie hat auch eine Professur an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Und wer da noch etwas tiefer einsteigen will, in den Shownotes findet ihr unter anderem eine gute Reportage über die Wasserstoffrebellen in der Braunkohleregion Lausitz. Danke fürs Zuhören bei IQ. Ich bin Birgit Magira und ich freue mich aufs nächste Mal.